Eine neue Folge Streaming for Attention mit Dominik Bloh von Gobagno. Ich möchte nicht zu viel im Intro spoilern, aber ich sage es gleich zu Anfang der Episode. Dominiks Geschichte ist filmreif und es wäre einer dieser Filme, den man gerne noch einmal zum ersten Mal sehen und begreifen würde. Die Geschichte schneiden wir an, ist aber noch ausführlicher in seinem Buch Palmen aus Stahl beschrieben. Seine Geschichte ist die Grundlage für das, was er heute macht, nämlich einen Duschbus für Obdachlose. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Matrix kennt, aber Dominik gibt uns in dieser Episode auf jeden Fall die rote Pille und gibt die Realität wieder, die wir uns in unserem alltäglichen Leben nicht mal ausmalen können und hat sich noch mit vielen Einzelheiten zurückgehalten. Daher kauft euch auf jeden Fall das Buch. Warum ausgerechnet eine Dusche das Leben eines Obdachlosen verändern kann, warum er durch eines der vermeintlich besten Sozialraster fiel und mit welchem Mindset er jetzt Gobagno aufbaut, hört ihr in einer neuen Episode Streaming for Attention mit Dominik Bloh von Gobagno. Wir können eigentlich auch direkt reinfetzen, wenn's cool für dich ist.
Aber hallo, wir haben ja schon angefangen.
Hallo, ja. Dominik, cool, dass du heute am Start bist, auf jeden Fall. Schön, dass du den Weg hergefunden hast. Nicht ganz ohne Umstände, aber cool, dass du hier am Start bist. Hatte ja gerade eben schon gesagt, dein Leben ist fast filmreif, streich das fast. Aus den richtigen und auch aus den falschen Gründen, würde ich sagen. Vielleicht kannst du unsere Zuhörer einmal dadurch führen, wie du heute hergekommen bist. Nicht mit den Öffis, aber wie ist es zustande gekommen, dass du jetzt heute hier bist? Wie ist deine Story?
Ja, das war auf jeden Fall ein sehr langer Weg, dass ich heute hier sitzen darf. Und ich bin sehr froh darüber. Und im Grunde ist der rote Faden so in meinem Leben die Straße. Und das Thema Obdachlosigkeit, ich war lange draußen und das ging für mich schon früh los. Mit 16 hat meine Mama mich rausgeschmissen und ich bin von zu Hause rausgeflogen, wurden dann einfach 10 Jahre.
Krass, ja. Wieso bist du rausgeschmissen worden?
Oh, das hat natürlich eine lange 16-jährige Vorgeschichte. Kurz runtergebrochen, meine Mama ist krank geworden. Also wir leben ja heute auch in schnellen Zeiten und gerade Frauen haben es sehr schwer in unserer Gesellschaft, weil da die Gleichberechtigung immer noch nicht vorangekommen ist, so richtig, auch wenn es natürlich ein paar Sachen gibt, wo man sagt, okay, das ist cool. Aber meine Ma hat zum Beispiel zu den Frauen gehört, die alleinerziehend sind und schon da merkt man, dass wir noch große Missstände haben und sie war Altenpflegerin, wollte eigentlich Gutes für andere tun. Aber dieser Job ist natürlich auch sehr belastend, im Schichtdienst arbeiten, immer rufbereit sein und dann noch 2 Kinder zu Hause haben und sich um die zu kümmern. Das ist meiner Ma irgendwann nicht mehr gelungen und sie ist einfach krank geworden. Dieses klassische, mit Depressionen hat das angefangen, hat sich immer gesteigert, neue Diagnosen kamen dazu und am Ende ist sie schizophren geworden, wirklich rein und raus in der geschlossenen und war auch so überfordert mit ihrer Situation, dass sie ihre Vormundschaft abgelegt hat. Also das heißt, sie hat quasi per Gesetz entschlossen, nicht länger meine Mutter sein zu wollen. Und mit dieser Entscheidung damals hat sie ebenfalls mir dann gesagt, hey, ich möchte auch nicht mehr, dass wir zusammen hier leben und unter einem Dach wohnen. Ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, pack zusammen, was du findest und dann geh bitte raus. Und ich habe dann alles zusammengekramt, so habe 2 Koffer gepackt und bin dann vor die Tür.
Mit 16 Jahren?
Mit 16 im Februar 2005.
Auch nicht die beste Jahreszeit, um raus vor die Tür zu gehen.
Es war dunkel, der Schnee hat um mich herum gewirbelt. Ich bin die ersten Schritte gegangen, habe nochmal zurück zur Wohnungstür geguckt und in dieser Schneedecke konnte ich eigentlich nur die Spuren der Rollen von den Koffern sehen und von meinen Fußabdrücken. Das war so der Moment, an dem ich dachte, okay, jetzt bin ich wirklich auf mich alleine gestellt.
Dachtest du nicht, shit, vielleicht regelt sich das wieder und ich kann wieder zurück, weil mit 16 Jahren hat man ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du heute darüber denkst, aber noch nicht so die charakterliche Reife und Weiß wahrscheinlich überhaupt nicht, wie man damit umgehen soll. Ich weiß nicht, ob du damals schon die Krankheitsbilder, ja Plural, von deiner Mutter so verstanden hast. Was war das für ein Gefühl, ey?
Da hast du auf jeden Fall recht. Sowohl als auch ist das schwer zu verstehen. Das Thema Obdachlosigkeit habe ich so auch noch nie wahrgenommen. Und insofern habe ich mich auch in dem Moment gar nicht als obdachlos gefühlt, sondern genau das, was ich vorhin meinte, so dieses klassische, ey, ich hatte Stress zu Hause, bin rausgeflogen und bin jetzt einfach hier irgendwie gerade am Struggeln. Und auch das Verständnis dahingehend, dass meine Mama krank war, das war mir schon irgendwie bewusst, aber so richtig nachvollziehen konnte ich das natürlich auch noch nicht in dem Alter. Und am Anfang muss ich ehrlich sagen, das hat einfach immer nur wehgetan, so wenn meine Mama mich abgelehnt hat. Und ich habe mich ständig gefragt, warum macht meine Mama das mit mir? Was habe ich getan, dass meine Mama mir das antut? Mhm. Und
ja, auch deine einzige Bezugsperson von dir gewesen, also familiär zu dem Zeitpunkt?
Das war so die Familie, die mir übrig geblieben ist. Ich habe meine Großeltern sehr geliebt, das sind so die wichtigsten Menschen für mich. Und in dem Jahr, bevor ich auf die Straße gekommen bin, habe ich nochmal in Bayern bei denen zu Hause gelebt und habe da auch meinen Quali-Hauptschulabschluss gemacht. Aber in dem Jahr sind beide verstorben. So, und das war richtig krass. Und ich glaube, das hat natürlich auch nochmal in meiner Mutter ganz viel dann ausgelöst, dass ihre Eltern irgendwie verstorben sind. Und ab da ging es dann echt bergab und irgendwann ganz nach unten.
Was heißt dann ganz nach unten? Also wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, du wurdest dann auf die Straße gesetzt. Was ist dein erster Gedanke gewesen? Kann ich irgendwie zu Freunden oder wie? Also du hast gesagt, es hat geschneit, es war Winter. Was war da dein erster Gedanke? Wo willst du jetzt hin? Was denkt man da, Mann?
Ja, genau das so. Wo kann ich jetzt wieder rein? Ja. So ist natürlich, kam sofort. Und ich hatte eigentlich auch einen Kollegen, der nicht weit weg gewohnt hat, der hatte auch schon eine eigene Bude und das war einfach auch so ein krasses Erlebnis, weil ich dann bei ihm vor der Tür stand, ich habe geklingelt, ich habe auch noch gesehen, da brennt Licht bei ihm in der Wohnung so und dann hat er runtergeguckt und ich habe so hochgewunken, nochmal geklingelt und dann ist das Licht ausgegangen und die Tür ist einfach zugeblieben. Und das war echt der Moment, wo ich zum ersten Mal auch nicht mehr wusste, wo ich hingehen soll. Und dann kommt das aber ganz schnell. Man merkt so, okay, es ist einfach richtig arschkalt. Also für mich geht's jetzt erstmal nur zu dem nächstwärmeren Platz, den ich überhaupt finde.
Ja. Was weißt du heute, was da hätte eine Anlaufstelle sein können? Ich meine, wendet man sich da an irgendein Amt oder wie bist du da irgendwie dann durchs System gefallen? Es muss ja irgendwie dann eine Anlaufstelle geben für Menschen wie dich, dann in dem Zeitpunkt, zu dem Alter, an die man sich wenden muss. Es bist ja wahrscheinlich kein Einzelfall damit gewesen, oder?
Ich bin mit Sicherheit kein Einzelfall gewesen und das ist ja auch bis heute noch ein ganz großes Problem. Wir haben echt krasse Missstände im Hilfesystem, gerade auch in der Kinder- und Jugendarbeit, gibt's da sehr große Probleme, die wir angehen müssen. Und in meinem Fall mal ganz kurz so, ich habe ganz schnell in der Schule gesagt, was Sache ist, habe das meinem Lehrer erzählt, dass wir waren 10. Klasse, dann hat er mir gesagt, hey, wir müssen den Abschluss dieses Jahr schaffen, ich will den Schulstoff voranbringen, wir sind 25 Schülerinnen in der Klasse, ich möchte, dass ihr die Prüfung besteht, das ist mein Ziel, ich kann mich nicht um dich kümmern, schickt mich zum Vertrauenslehrer, der hört mir zu und ich erzähle ihm nochmal meine Geschichte. Dann ist es 13:30 Uhr, die Schulglocke macht Gong. Der sagt, ich habe Feierabend, Schulschluss. Hat mir noch einen Zettel gegeben. Vom Kinder- und Jugendnotdienst gibt's ein Jugendheim in Ohlsdorf in der Feuerbergstraße. Bin ich da hingelaufen. Mega verrückt, das Jugendheim grenzt am Jugendknast. Und ich bin schon 16 und denke mir so, was denken die sich, dass wir jetzt als Problemkids hier reinkommen, so viel Scheiße bauen, dass man uns nach einem halben Jahr eh auf die andere Seite der Mauer verfrachten kann? Oder was ist das Konzept so? Und lange bleiben konnte ich da auch nicht, denn am Ende, es geht so um Begrifflichkeiten. Bin ich minderjährig? Nein. Wenn du jugendlich bist, ist das Jugendamt für dich zuständig. Sitze ich im Büro beim Jugendamt, sagt mir der Sachbearbeiter, es kann sein, dass du ein junger Heranwachsender bist, dann liegt der Fall bei der Familienbehörde. Und dieses Phänomen von Verantwortung weiterschieben, das ist auch bis heute noch gang und gäbe. Und deswegen haben wir da noch ganz viele strukturelle Prozesse, die wir echt verändern müssen, damit wir genau weniger Menschen verlieren.
Ja.
So Konflikte entstehen immer zwischen Zeit und Raum.
Ja.
Und wenn man die Menschen in der Zeit fallen lässt, dann landet man irgendwo ganz unten. Weißt du, und dann sitze ich auf einmal vor 2 Wochen in einer Talkshow bei RTL 2 mit so Familienministerin und Menschen von der Charité. Und davor läuft Deutschlands verlorene Kinder. Und ich denke mir, wow, weißt du, am Ende macht noch das Privatfernsehen mit Werbeeinnahmen Geld an dem Problem, das wir eigentlich lösen müssten. Und dann sitze ich noch mit ExpertInnen da zusammen in der Runde und dann heißt es, was sollen wir tun? Und dann sind sich auch alle einig. Wir brauchen die Gelder und wir brauchen das Personal. So, das ist die Antwort und das müssen wir einfach angehen. Und es reicht nicht mehr nur darüber zu reden in Talkshows so und sich dann Dokus darüber reinzuziehen, wie schlecht es der Jugend geht. Und da brauchen wir jetzt ganz dringend ganz viel neue Lösungen.
Was für ein Pain, Mann, dass du da irgendwie hin und her geschoben wirst, Mann. Man muss sich da ja irgendwie wie so ein Fremdkörper irgendwie fühlen. So, niemand ist zuständig für mich. So was, wie klar, es braucht dann irgendwie mehr Geld. Ich meine, die Leute sitzen da ja schon an den Ämtern. Es wäre ja eigentlich deren Job, wenn du eine Aufgabe hast, dann geht es hier darum, Fälle wie dich sozusagen nicht langfristig an die Straße zu verlieren, sondern die in die Gesellschaft zu bringen, den Weg aufzuzeigen und den an die Hand zu nehmen, Maßnahmen aufzuzeigen. Aber das, all das hat nicht gegriffen.
Ja, in meinem Fall und in vielen anderen Fällen greift das dann nicht. Und dann sind wir eben bei dieser Diskussion, der gute Sozialstaat, der sehr stark ist und das soziale Netz. Aber was ist, wenn das nicht greift? Was, wenn all diese Stricke reißen? So, dann ist da nichts mehr, dann ist der Halt da und dann fällt man.
Und dann hast du gerade gesagt, hast du 10 Jahre lang auf der Straße gelebt.
10 Jahre.
Durchgehend?
Fast.
Wo hast du mal Unterschlupf finden können? Was hat dir geholfen in der Zeit?
Alles, was ich gefunden habe. So, sei es in der Gartenlaube, wo ich irgendwo mal eingebrochen bin und es war Winter und da ist gerade niemand gekommen und ich konnte da ein paar Wochen bleiben, bis irgendein Nachbar dann doch mal kam, mich entdeckt hat und die Polizei gerufen hat, bis zu versuchen, Geld zu machen, das zu sparen, um mal eine Nacht irgendwo in einem Hostel schlafen zu können. Also hier und da natürlich auch versucht, Menschen kennenzulernen und zu hoffen, dass die sagen, hey, hier kannst du mal auf meinem Sofa einfach ein bisschen bleiben. Und so habe ich versucht, irgendwie hier und da mal unterzukommen. Aber die längste Zeit, die ich auf der Straße verbracht habe, waren die letzten Jahre auch, die ich draußen war. Und das waren dann 3 Jahre am Stück.
Holy shit. Was, wie schlägt man sich da durch? Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich kein Handbuch, was du gelesen hast. Wie bereite ich mich auf eine Obdachlosigkeit vor oder wie komme ich da durch? Wie hast du das gelernt oder gelernt dazu überleben? Wo hast du Mittel bekommen? Bist du dann irgendwie in die Beschaffungskriminalität irgendwie reingekommen, dass du irgendwie dir Mittel besorgen musstest fürs Überleben ja essentiell? Wie ist das abgelaufen? Was ist vielleicht die Geschichte, die du dazu erzählen kannst, um unseren ZuhörerInnen klarzumachen, wie das da abläuft?
Also ich glaube, das, was man auf jeden Fall so erklären muss, ist, dass ein Überleben kein Leben ist. Und ich trenne das immer sehr stark. So, Obdachlosigkeit ist eine andere Welt als unser bürgerliches Leben. Und das muss man erstmal so sich bewusst machen. Und wenn du da in diesem einen Teufelskreis Straße drinne steckst, dann ist das, was überall so zu spüren ist, die Rastlosigkeit. Man hat immer nur Stress. Und es geht immer nur um menschliche Grundbedürfnisse, die man befriedigen muss. Und man lebt von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, wenn es überhaupt einen Morgen noch gibt, und von der Hand in den Mund. Und im Grunde ist man eigentlich nur damit beschäftigt, das zu tun. Und in dieser Rastlosigkeit und in diesem Stress geht genau das verloren, die Ruhe, sich mal Zeit zu nehmen und zu überlegen, wie schaffe ich es hier eigentlich raus? Also so weitere Schritte zu planen oder sich überhaupt nur die Gedanken damit irgendwie zu befassen, findet man nicht, weil man einfach wirklich so tief da drinne steckt und da einfach nicht rauskommt. Am Ende kann man das auch irgendwie kaum beschreiben, wie das Leben auf der Straße so dann abläuft. Und die zweite Frage habe ich vergessen.
Welche Geschichte die so aus der Zeit im Gedächtnis geblieben ist und wie man das am besten, ja, vielleicht anhand dieser Geschichte beschreibt, so dieses, okay, ich muss überleben, ich kann mich hier eigentlich gar nicht mit den Sachen beschäftigen, die mich hier rausholen würden, weil wahrscheinlich brauchst du erstmal den ersten Anhaltspunkt wie eine Unterkunft, aber eine Unterkunft kriegst du nicht einfach so, weil du vielleicht kein Bankkonto hast oder was auch immer. Also die Frage, was ist dir da so im Gedächtnis geblieben oder was ist die Story, an der man versteht, wie tief dieser Teufelskreis geht?
Also zum Beispiel das, was du jetzt als Beispiel nimmst, wäre mir nämlich nie eingefallen, weil das schon so krass weit weg ist von dem, was mich eigentlich umtreibt. So zum Beispiel Hunger. Also etwas, was man ja eigentlich sonst kaum gewöhnt ist in unserer Gesellschaft. Aber hey, ich habe manchmal so gehungert und das treibt einen in den Wahnsinn. Und ich bin in Superläden gegangen, um Lebensmittel zu klauen, damit ich irgendwas essen kann. Also genau da sind wir dann bei Straftaten, wo man dann tatsächlich ja noch am Ende also als Straftäter dasteht, obwohl man sagt, hey, mein Magen knurrt, ich habe einfach so lange nicht gegessen, ich kann nicht mehr. Und das sind so diese Momente, an denen man einfach merkt, wie anders das Leben ist, dass man und nicht nur mit diesem Wahnsinn, mit diesen Aggressionen dann irgendwie durch die Straßen wandert und man läuft an den Burgerläden vorbei, da sitzen die Leute mit Triple Whoppern,
ne, oder und sich, ja.
Pizza, die so groß sind, dass man denkt, hey, dafür gibt's gar keinen Teller, den muss man erstmal herstellen.
Ja, stimmt, ja.
Und ich selber warte dann einfach, bis irgendwo auf so einem Tablett was rumliegt, wo die Leute gegangen sind, um mir wenigstens da was wegzuschnappen. Und das sind all diese kleinen Augenblicke, wo man so einen Abgleich hat von dem, was bei uns normal gilt und wie man dann sein eigenes Leben führt und merkt so, das ist menschenunwürdig.
Ja.
Das ist einfach unbeschreiblich, was man tun muss, um einfach menschliche Grundbedürfnisse erfüllen zu können.
Ja, heftig. Wo hast du geschlafen? Ich meine, ist es dann immer derselbe Ort? Richtet man sich dann irgendwie ein? Was sind so die Tools, die man braucht dafür?
Also erstmal schlafen gibt's auf der Straße nicht. Das ist was ich auch immer stets versuche zu erklären mit dieser Rastlosigkeit. Vielleicht kennst du den Spruch, mit einem Auge wach.
Ja.
So, und da draußen, du musst einfach ständig dir bewusst sein, dass jederzeit alles passieren kann. Es kann immer jeder vor dir stehen und alles mit dir tun, theoretisch. Das heißt, dieses, was wir kennen, Schlafen, um erholt zu sein und wirklich tiefen Schlaf haben.
Das auch menschliches Grundbedürfnis.
Menschliches, und das ist der Ort, wo wir dann, oder der Zeitpunkt, wo wir Kraft schöpfen, um eben weiterzumachen.
Genau.
Auf der Straße gibt es das nicht. Und wenn ich mich hingelegt habe, ganz einfach, ich habe mich auch nicht oft in den Schlafsack gelegt, sondern dieses Rastlose bedeutet immer in Bewegung sein, immer nur laufen.
Und vielleicht auch in der Gefahrensituation, dass du schnell irgendwie aus dem Schlafsack raus musst, geht dann ja auch nicht. Fängt man dann an, so zu denken?
Ganz genau, deswegen habe ich mich auch so eingestellt. Also erstmal so immer mit Schuhen natürlich auch in den Schlafsack. Ich habe Plastiktüten über die Schuhe gezogen, damit das nicht vom Inneren dreckig wird. Dann habe ich den Schlafsack nie ganz zugezogen, sondern nur bis zur Hüfte, dass wenn eben jemand kommt und sonst irgendwas machen möchte, ich mit einer Bewegung mich aus diesem Schlafsack befreien kann. Und dann hatte ich noch zwei Feuer in den Faustballen und war bereit. Und dann liegt man da und ist eigentlich nur damit beschäftigt, so seine nähere Umgebung wahrzunehmen und zu gucken, ist da irgendeine Gefahr.
Und dann kann man dementsprechend ja auch nicht abschalten und dann ja kommt man in diese Rastlosigkeit. Und ich glaube, jeder, der uns gerade zuhört, weiß, wie gerädert man ist, wenn man mal nur irgendwie 2-3 Stunden Schlaf bekommt oder so. Geschweige denn, ja, irgendwie ohne Dach über dem Kopf, unter den klimatischen Bedingungen. Ich glaube, ich kriege langsam ein Bild, ja, wie was das mit einem macht, so auch wenn ich es bestimmt nicht zu 100% so nachempfinden kann, wie du das gefühlt haben musst. Ich meine, 10 Jahre unterwegs draußen auf der Straße, es ist ja ist viele Nächte, Mann, und viele Winter. Ja.
Vielleicht kann ich da noch kurz eine Brücke schlagen, weil das für mich dann auch wichtig ist, sowas nochmal anzuschneiden. Wenn man über Obdachlosigkeit spricht, dann haben viele Menschen direkt so eine Assoziierung von der Person, so ein verwahrloster, verzottelter Mensch im Schlafsack mit einer Flasche Branntwein, ja, die neben sich steht. Man muss immer überlegen und versuchen zu hinterfragen, wieso passiert sowas, warum ist das so? Und Sucht ist auf der Straße durchaus ein Problem, aber am Ende sind das genau die Menschen, die nur einen kleinen Teil und sozusagen die Spitze des Eisbergs ausmachen. Das sind die Menschen, die man dann auch schlafen sieht in Schlafsäcken. Aber der einzige Grund ist, warum sie das können, weil sie sich betäuben. Weil Betäubung die einzige Möglichkeit ist, auf der Straße Ruhe zu finden. Und wenn du also Schlaf willst, dann musst du dir eine Wodka reinziehen, damit du da irgendwie mal ein paar Stunden pennen kannst. Und das ist natürlich auch wieder so ein Teufelskreis.
Absolut.
Wir lassen diese Menschen da unten liegen und sagen, ihr seid daran selbst schuld, ihr seid Säufer, statt eben zu sagen, wir können niemals die Diskussion von oben herab zu den Betroffenen führen, sondern wir haben die Möglichkeiten, wir müssen die Hand ausstrecken und gerade bei Sucht, wir müssen das als Krankheit anerkennen und dementsprechend behandeln.
Und es gibt einen Grund, weswegen Leute irgendwie in eine Sucht reingehen, ne, oder in eine Sucht verfallen. Und das Beispiel mit, ich muss mir jetzt eine Flasche Wodka reinstellen, damit ich hier überhaupt abschalten kann, war, glaube ich, sehr gut, dass du es nochmal genannt hast. Hast du selber auch Drogen genommen oder getrunken, um halt irgendwie diese Ruhe zu finden? Oder wusstest du, dass da potenziell der nächste Teufelskreislauf auf dich wartet?
Ja, das ist so krass. Ich habe auf der Straße überhaupt nichts gemacht und jetzt bin ich Alkoholiker, weil das neue Leben echt und die ganzen Veränderungen mich dazu gebracht haben, auf einmal tief in die Flasche reinzugucken. Aber damals auf der Straße war das überhaupt nicht so, weil ich war einfach so jung auch und habe dann ganz schnell gesehen, so das Leid der anderen Menschen hat mir so viel Schrecken eingejagt, dass ich dachte, okay, das will ich nicht. Ich will nicht diesen Zustand erreichen, nur noch zu leben, um gefühlt zu sterben. So. Und es ist egal, was eigentlich sonst mit mir ist. Und da habe ich mich dann einfach ferngehalten. Und jetzt habe ich aber ein krasses Alkoholproblem seit ein paar Jahren und muss sagen, dass ich heute natürlich auch dann die Menschen auf der Straße nachvollziehen kann und dieses, was bedeutet Sucht und wie schleichend dieser Prozess ist und wie schwer es dann aber auch wieder ist, davon wegzukommen. Und ja, alleine auf der Straße ist sowas schon fast unmöglich.
Ja.
Also ich komme damit jetzt immer besser klar und gerade auch aus diesen zwei Gründen oder eigentlich nur ein wichtiger Grund, ich habe einen Halt. Ich habe Freunde und Freundinnen, die auf mich aufpassen, die mich lieben und die sagen, ich mache mir Sorgen und ich möchte, dass es dir gut geht und wie kann ich dir helfen?
Ja.
Und da sind wir wieder bei dem, wir müssen da auch genauso ansetzen und sagen, lassen wir die Menschen nicht alleine, sondern holen wir sie weg und helfen ihnen.
Diese Art von Freunden, die dich dann irgendwie pushen oder dir erstmal überhaupt Halt geben, die findest du wahrscheinlich auf der Straße auch nicht so richtig, oder? Oder wie sind da deine Beziehungen abgelaufen?
Ja, das ist halt so ein Ding. Ich glaube, das kann man gut als Überlebensgemeinschaften bezeichnen.
Krasser Begriff,
man hilft sich so gegenseitig aus, wo man kann, wenn ich an einem Vormittag 10 Croissants bekommen habe von Menschen, die an mir vorbeigegangen sind und mir kein Geld geben wollten, dann wusste ich so, okay, ich esse jetzt das nicht auf, aber ich kann das teilen. Und wenn ich am Nachmittag irgendwie mir eine Dusche suchen muss, damit ich mal wieder mich waschen kann, dann habe ich keine Zeit, nach einem Abendessen irgendwie zu schauen und kann aber später zurückkommen und weiß, wenn ich ihn frage, hat er irgendwie was für mich. Und da kann man sich irgendwo aushelfen, aber so überleben bedeutet dieses Überlebenskampf. Das heißt irgendwie schon auch jeder gegen jeden. Und man kann eine gute Zeit mit jemandem verbringen, aber das kann sich halt ganz unberechenbar jederzeit auch ändern. Und dann hat man auf einmal Probleme, weil da irgendwie ein Haufen Pfandflaschen ist und dann muss man sich quasi schon drum prügeln. Weil bei Geld hört der Spaß auf. Ja. Das ist genau das, was keiner von uns hat. Und deswegen so Vertrauen zu jemandem aufzubauen und eine Freundschaft, die wirklich entstehen kann, das ist auf der Straße sehr schwer und auch den Umständen so geschuldet.
Hast du Freunde von damals oder irgendwie noch Kontakte oder Menschen, die du danach jetzt in deinem, ich sag mal, neuen Lebensabschnitt irgendwie nochmal begegnet bist? Wie viele schaffen es da raus oder bist du da irgendwie die Ausnahme? Gibt es irgendwie eine Quote oder so?
Also ich bin immer noch in demselben Viertel so unterwegs und ich bin jeden Tag auf dem Kiez und natürlich begegne ich auch vielen Menschen noch von früher und das Schöne ist, dass ich habe gerade so, dass auch Ich mache mir oft die Gedanken, ob das zu negativ klingt, dass man auf der Straße irgendwie nicht gut miteinander umgehen kann, weil mir eben auch im Jetzt auffällt, dass die Menschen, denen ich begegne, das so sehr feiern, dass ich es geschafft habe. Und mir sagen, ey, ich find's so geil, ich habe zum Beispiel hier eine Mopo-Kolumne, die ich schreibe, die Leute holen sich diese Zeitung, um meine Texte zu lesen, ja, und sagen, ey, einer von uns hat es geschafft. Das gibt mir den Mut, daran zu glauben, dass auch meine Lebenssituation sich wieder verändern kann. Und diese Motivation auszulösen bei anderen, einfach durch die Geschichte, die ich jetzt gerade so darstellen darf und für die Stimme sein kann, ist sowas Dankbares. Und dass mir das dann im Alltag immer wieder gespiegelt wird, ist schön zu sehen. Und es bleibt auch nicht nur bei Worten, sondern in der Tat habe ich viele Leute in den letzten Jahren getroffen, die sich vorgenommen haben, nochmal einen neuen Versuch zu starten und die jetzt auch das rausgeschafft haben und wieder ihre eigene Wohnung. Und ich versuche dann natürlich zu unterstützen, wo ich kann. Und dann bekomme ich irgendwie eine Nachricht ein halbes Jahr später, hey Hammer, meine Malereifirma läuft so gut, mein Auftragsbuch ist so voll, ich muss mir jetzt einen zweiten Angestellten suchen.
Und ja,
das sind natürlich genau die schönen Geschichten und am Ende braucht jeder ein Dach über dem Kopf und die gleichen Möglichkeiten und Voraussetzungen. Deswegen ist das so wichtig, dass es da noch mehr Erfolgsgeschichten auch gibt.
Verstehe. An welche Stelle oder Organisation würde man sich normalerweise wenden, so in deren Situation? Gibt es da irgendwie einen zentralen Anlaufpunkt oder so, den man irgendwie, ja, wo man irgendwie hingehen kann und sagen kann, gut, ich möchte das jetzt hier nicht mehr. Und das ist ja der zweite Teil, der da mitschwingt. Du hast es gerade schon gesagt, die Pflichten, die du jetzt hast im gesellschaftlichen Leben, sage ich mal, sind dann ja wieder ein ganz, ganz anderer Stressfaktor. Können und wollen die Leute das überhaupt?
Oh, das ist auch eine schwierige Frage. Also ich bin mir ganz sicher, dass jeder Mensch, wenn er ein Zuhause bekommt, es irgendwann annimmt. Aber es braucht halt Zeit und Geduld. Und man kann nicht erwarten, dass Menschen, die aus traumatisierten und prekären Lebenssituationen kommen, direkt wieder ein integrierter Teil der Gesellschaft sind.
Ja.
Und zum anderen, ja, nach wie vor glaube ich auch, ich bin sehr dankbar, dass wir in Deutschland leben und wir haben ein gutes soziales Netz und wir haben viele Möglichkeiten und Anlaufstellen. Aber auch da muss man immer so die Theorie und die Praxis gegeneinander gucken. Und wenn ich sehe, dass sich Obdachlosigkeit vermehrt, dann bedeutet das, da sind Probleme,
ja,
die sich irgendwie nicht dadurch lösen lassen mit dem Angebot, wie es bisher ist.
Genau.
Und was mache ich dann? Ich kann nicht sagen, dann bleibt es so, weil es ist doch da, sondern da auch wieder, wir brauchen so strukturelle Veränderungen. Und auch da in dem Angebotsbereich ist das so wichtig. Und für mich sind es ganz simple Sachen. Also zum einen ist für mich ganz klar, dass Menschen ganz oft Anlaufstellen nicht angehen, aus dem Grund, dass sie sich schämen. Und das kann bei der Straße einfach nur deswegen sein, weil man oft nicht die Möglichkeit hat, Körperpflege zu betreiben und dann eben als irgendwie dreckiger Mensch durch die Gegend laufen muss und das so eine große Scham in einen aufbaut, dass man einfach das gar nicht packt, in eine Behörde zu gehen oder zur Arbeitsagentur oder sich bei einer Wohnungsbesichtigung anzustellen. Nur auf den einfachen Grund, dass es da ums äußere Erscheinungsbild geht. Da kannst du noch ganz viele andere Beispiele nehmen. Diese Rastlosigkeit, soll ich jetzt irgendwo hingehen, wo mir vermeintlich geholfen wird, oder kümmere ich mich jetzt wirklich akut darum, dass ich meinen Magen irgendwie stopfen kann mit irgendwas?
Ja, okay, verstehe.
Und deswegen, wie verbinden wir eben das, unsere Angebote mit den Menschen, die sie brauchen? Und dann braucht es einfach neue Wege, am besten wirklich niedrigschwellige Ansätze. Viele Anlaufstellen sind hochschwellig irgendwie angelegt und das ist für mich eine Hürde. Und dann gibt es diese Stellen, aber auch in denen denke ich mir ganz oft, das hat nichts Cooles. Weißt du, vielleicht das ist irgendwie hässlich und miserabel eingerichtet und der ganze Vibe stimmt nicht.
Ja.
Und wenn ein Mensch sich an einem Ort nicht wohlfühlt, dann geht er nicht dahin.
Ja.
Und deswegen auch da, warum machen wir nicht Standards, die einfach irgendwie für den Menschen und für sein Wohlbefinden eine Steigerung bieten? Und dann bedeutet das, da, wo ich mich wohlfühle, da gehe ich auch öfter hin und regelmäßig. Statt zu sagen, hier, wir geben euch auch da nur das Minimum und wenn ihr das nicht in Anspruch nehmt, dann seid ihr selber schuld.
Ja. Und wirst dann auch stigmatisiert, naja, willst es ja nicht in Anspruch nehmen, willst sie ja nicht helfen lassen, so, ne? Aber da steckt man dann selber gar nicht drin.
Also ein Beispiel, jetzt gerade haben die Winternotprogramme angefangen. Das sind so Großsammelunterkünfte. Ich weiß noch, wie ich zum letzten Mal in einem so einem Winternotprogramm war. Das sind 14 Quadratmeter Container, wo ich mit 6 Fremden drinne war. So wir oder nee, mit 7. Also wir sind zu 8 in einem Zimmer gewesen. Wir hatten 4 Metalldoppelbetten und sonst ist da nichts. Also nicht mal ein Spind. So, ich habe damals immer noch meine Tasche als Kopfkissen genommen, den Brustgurt über den Bauch gemacht und dann einfach so geschlafen, damit man mir nicht meine Sachen wegnehmen kann. Und dann bist du da eben mit Menschen, die alle ums Überleben kämpfen. Alle sind sich fremd, jeder hat seinen eigenen Struggle. Auch da schlafen ist natürlich, das ist kein Ort, an dem man die Leute irgendwie zur Ruhe kommen lässt. Das ist einfach nur, damit die nicht hier wie in der Gertigstraße irgendwie in unseren Hauseingängen erfrieren. Ja. Und morgens wir dann auf dem Weg zur Arbeit oder zu unserem Kaffee um die Ecke für 4 Euro über Leichen stolpern.
Ja.
Und das ist genau das Problem. Wir können nicht sagen, manche Menschen sollen nur das Minimum kriegen, damit wir sie am Leben erhalten, sondern wir müssen überlegen, dass jeder Mensch nicht nur seine Würde hat, sondern auch sein Potenzial und dass wir das entfalten können und dass wir dadurch ja nicht nur für Einzelpersonen, sondern für unsere gesamte Gesellschaft Positives aufbauen, indem wir sagen, wir sind solidarisch miteinander. Und da müssen wir alle auch noch ein bisschen mehr Gas geben.
Da haben wir noch ein bisschen Strecke hinter uns zu bringen. Wie, was war dein Wendepunkt dann nach den 10 Jahren? Also wie bist du aus diesem Teufelskreis, den du gerade sehr authentisch beschrieben hast, rausgekommen?
Also ganz ehrlich, bei all den Dingen, wo wir uns kümmern müssen, was sich verändern soll, habe ich für mich selbst zum Beispiel dann auch gelernt, dass jede Veränderung bei einem selbst beginnt. Und ich hatte eine Zeit, da dachte ich ehrlich, ich werde nicht 30, ich werde vorher draufgehen. Das ist eine Einbahnstraße und ich wusste, ich muss was anders machen, ich muss was verändern. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, das Erste, was ich tun kann, ist jetzt bei mir anzufangen. Und dann habe ich so meine Probleme angeguckt, habe festgestellt, was ich anders machen könnte, hab das begonnen und diese persönliche Entwicklung und Veränderung hat dazu geführt, dass ich echt auf einen neuen Weg gekommen bin und neue Menschen getroffen habe und die richtigen Leute gefunden habe, die mich am Ende von der Straße geholt haben. Und also ganz einfach zum Beispiel war ich lange ein Lügner, weil genau das, ich habe mich echt geschämt, wenn ich jemandem erzählen musste, dass ich auf der Straße lebe. Wenn ich irgendwo eine nette Frau kennengelernt habe, habe ich nicht gesagt, hast du Lust, später in meinen Schlafsack zu hüpfen. So, dann habe ich auch mir was ausgedacht, ich wohne in einer WG, die sind alle komisch, wir können ja mal auf dem Kaffee irgendwo uns da und da treffen. Wenn ich coole Jungs auf dem Basketballplatz getroffen habe, dann habe ich denen nicht gesagt, dass ich gleich Pfandflaschen sammle, damit ich mir noch einen Cheeseburger kaufen kann, sondern habe auch gesagt, ich habe Projekte.
Ja.
So, weißt du, kommt man immer mit durch. Aber am Ende wusste ich dann, hey, das bringt nichts, weil nie kann jemand wissen, wer du bist.
Ich wollte gerade sagen, ja, wär das nicht vielleicht dann, also ich kann total die Motive verstehen, weswegen man das nicht sagt, weil man sich vielleicht schämt, weil man Angst vor der Stigmatisierung hat. Aber hätte das vielleicht ein Weg sein können, damit offen umzugehen? Oder war das überhaupt nicht, stand das überhaupt nicht zur Debatte für dich?
Doch, das war auf jeden Fall dann ab dem Zeitpunkt meine absolute Priorität zu sagen, ey, ich werde ab jetzt die Wahrheit sagen und ehrlich sein zu mir und zu anderen. Weil das andere ist ja auch, wenn man lügt und immer wieder das erzählt, dann wird es zu deiner eigenen Wahrheit.
Absolut.
Und das bedeutet, du belügst auch dich selbst und weißt auch selbst nicht mehr, wer du bist.
Shit, ja.
Und wie sollst du irgendwas machen, wenn du gar nicht weißt, so was bei dir ist? Und da habe ich was anders gemacht. Und das war zu so einer Zeit, 2015, gleichzeitig war ich jeden Tag, Hauptbahnhof ist so der wichtigste Ort mit dem Kiez, weil einfach alles, was man auf der Straße braucht, irgendwie da zugänglich ist. Und jeden Tag habe ich Menschen gesehen, die genauso gelebt haben wie ich, auf Isomatten, Schlafsäcke, vor Douglas liegend oder dem Bodyshop mit dem, was sie am Leib getrugen haben und vielleicht noch so einer Tasche. Aber ich wusste so, die Menschen kommen aus Krisen- und Kriegsregionen und sind geflohen, haben irgendwie die Route hinter sich gebracht, sind jetzt in Hamburg gestrandet. Ich kann Deutsch sprechen, ich kann Anträge ausfüllen, ich weiß, wo es Klamotten gibt, ich weiß, wo es Essen gibt, ich kann helfen. Und ich habe was Gutes getan und mich engagiert für die Menschen, die vor Ort waren. Und diese Kombination aus ehrlich sein und Guten tun, die kann einfach zu nichts Schlechtem führen. Die hat mich auf diesen völlig neuen Weg gebracht und von da an wurde dann auch alles anders. Und nicht nur äußere Umstände haben sich auch verändert. Wenn man diesen Prozess geht und diese Entwicklung mal versucht durchzuführen, dann wird man feststellen, man öffnet sich auch selber. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch mal wirklich in mich reinhorchen konnte, reflektieren und wieder zu mir gefunden habe. Und das ist so eine der Sachen, die ich immer sage, wenn man irgendwie wieder bei sich selbst ist, dann läuft es auch von selbst. Und ich glaube da ganz stark auch an die Kraft, selber Dinge zu schaffen. Wir dürfen nur nicht aufgeben, wir müssen an uns glauben. Und wenn man dann noch Menschen findet, ergänzend in seinem Leben, weil alleine geht auch nie etwas, geht nur mit anderen, aber dann kann schon ganz viel passieren. Und so war dann irgendwie im Prozess mein Weg runter von der Straße.
Das heißt, du hattest dann während der Flüchtlingskrise dementsprechend Leuten geholfen, die mindestens genauso am Arsch waren, sorry für mein Französisch, aber wie du zu der Zeit. Und das war dann so der Turning Point für dich.
Auf jeden Fall. Und dabei, bei dieser Arbeit, habe ich Menschen getroffen wie Bobby de Kaiser. Das war mal früher ein Bayern-Fußballspieler, der hat heute Dedon-Möbel und ist ein bisschen reicher, hat eine Stiftung, die sich um prekäre Lebenssituation in anderen Ländern einsetzt. Indonesien hat er ein krasses Projekt gestartet. Und weil ich ehrlich war und wir uns da begegnet sind beim Helfen, habe ich ihm irgendwie meine Geschichte erzählt. Und zwei Wochen später kam er wieder dahin und hat gesagt, hey, ich finde das so krass, was du machst. Ich habe ein bisschen mehr Geld, ich habe eine Stiftung. Wir machen eigentlich nur Projekte im Ausland, aber ich möchte dich unterstützen. Ich besorge dir eine Wohnung und zahle ein Jahr deine Miete. Du kannst auf die Beine kommen. Und so habe ich dann im April 2016 meine Schlüssel bekommen für meine Wohnung.
Was war das für ein Gefühl?
Ja, ich bin erst zwei Wochen später eingezogen. Ich kam gar nicht drauf klar. Ich war echt noch draußen, obwohl ich hätte schon reingehen können. Es musste erstmal ankommen und auch bis heute ist das ein krasses Gefühl. Also es ist alles, was zählt so. Es ist die Basis, die du brauchst, um dein Leben irgendwie führen zu können. Und jeder Mensch braucht deswegen ein Dach über dem Kopf. Wenn ich sage, man ist immer nur in Bewegung, aber es kommt erst was in Bewegung, wenn man eben einen Ort hat, von dem man sich aus bewegen kann. Und auf der anderen Seite kann ich Dinge so gut wertschätzen. Also für mich ist der größte Luxus, in Boxershorts zu schlafen. Ich sage, ich habe mich sonst irgendwie in kompletten Klamotten und mit Schuhen in den Schlafsack gelegt. Für mich ist das Luxus, mich ausziehen zu können, einfach im Boxer ins Bett zu steigen. Und das ist schön, weil ich merke, dass eben auch so das Wenige, was ich heute habe, komplett ausreicht und alles ist, was ich brauche.
Okay, das heißt, dir wurde dann die Wohnung für 52 Wochen bezahlt. Du hast mindestens 50 Wochen davon wahrgenommen. Wie bist du dann zu Gobanyo gekommen? Wie ist die Gründung abgelaufen? Hattest du schon vorher die Idee dazu, dass du wusstest, wenn ich es hier irgendwann mal wieder runterschaffe, dann möchte ich diese Probleme angehen? Was von dem war es? Wie ist es abgelaufen?
Ja, genau so ungefähr. Die Idee kam mir schon auf der Straße. Gobanyo ist der Duschbus für Obdachlose und ich habe heute schon mal ein paar Mal über die Schwierigkeiten mit Hygiene und sanitären Anlagen, die für Menschen auf der Straße schwer erreichbar sind oder kaum möglich zu nutzen, ein bisschen das erklärt. Und für mich war das Schwierigste, so mich nicht waschen zu können. Ich habe mich so lange dreckig gefühlt, bis ich irgendwann dachte, ich bin selbst Dreck. Und das ist so krass, weil man eben nicht nur dieses, ich bin äußerlich immer dreckig, sondern das schlägt ja auch irgendwann auf dein inneres Befinden aus. Und Körper und Geist gehen Hand in Hand.
Du verlierst wie du sagtest,
diese Sachen, so Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, das geht alles kaputt.
Ja.
Einfach nur aus diesem simplen menschlichen Grundbedürfnis, sich waschen zu können. Und jeder von uns kann das nachvollziehen. Uns geht's besser, wenn wir uns wohl in unserer Haut fühlen.
Ja.
Und damals dachte ich schon, boah, nee, wir sind hier draußen und wir haben nicht die Möglichkeit, uns einfach zu duschen. wäre eigentlich aber schlau, weil genau dann würde man sich auch weniger schämen und könnte womöglich mit mehr Mut irgendwo hingehen. Und darum auch die Idee, irgendwas Mobiles zu machen. Ein Duschbus erklärt sich ja fast von selbst. Wir haben dann Gubanio gemacht, auch über das Buch. Ich habe davor ein Buch geschrieben und das ist rausgekommen. Das hat mir einfach dann auch viele Türen geöffnet und ein Netzwerk erschlossen. Und ich habe da schon die Idee verbreitet. Aber erst als ich dann Gülay und ein paar andere Menschen getroffen haben, die zum einen die wichtigsten Menschen in meinem heutigen Leben sind und Freunde, aber gleichzeitig auch meine Mitgründerin. Also wie cool ist das denn? Man muss nicht immer nur mit Investoren irgendwie zusammen sich ein Unternehmen aufziehen, sondern man kann auch einfach sagen, mit meinen Freunden baue ich was auf, weil wir alle derselben Überzeugung sind, dass Menschen auf der Straße sich auch duschen sollten und wir möchten das jetzt machbar machen. Und wir haben dann angefangen, den Businessplan zu schreiben. Wir sind eine GmbH, wir sind gemeinnützig orientiert. Das finde ich einfach auch so wichtig. Ne? Wir müssen Wirtschaft neu denken. Wir brauchen neue Geschäftsmodelle. So, es kann nicht mehr um Shareholder Value gehen und meinen Unternehmenswert zu steigern und als Gesellschafterin jedes Jahr mich daran zu bereichern und die Renditen rauszuziehen und zu sagen, hier es dreht sich alles ums Geld, sondern wir müssen wieder den Fokus weg vom Profit hin zum Gemeinwohl schaffen.
Safe.
Und deswegen war das bei uns natürlich auch klar, dass wir eine GmbH gründen, eine gemeinnützige Unternehmung. Heute gibt es sogar noch geilere Modelle wie dieses Purpose, Verantwortungseigentum, wo Unternehmen sich selbst gehören, wo kein Mensch mehr drinne steht und irgendwie selbst entscheidet, sondern das Unternehmen an sich einfach geschützt ist. Das finde ich einer der spannendsten Sachen, wie wir in Zukunft auch Wirtschaft neu denken müssen. Und wir versuchen mit Gubanio eben nicht nur ein soziales Projekt zu sein, sondern auch ein soziales Unternehmen. Und zu dem einen sind wir da, um genau dieses Grundbedürfnis, Recht zu duschen, auf die Straße zu bringen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch ganz fest daran, dass das ein Geschäftsmodell ist. Und wir haben zum Beispiel ein Duschgel, das kann man kaufen. Das heißt The Right to Shower. Und damit finanzieren wir unsere Arbeit und können Duschen auf der Straße bereitstellen. Und so wird aus einem sozialen Projekt ein Social Business. Und ich glaube, da sind wir sehr nice aufgestellt. Seit 2 Jahren gibt's den Bus. Wir konnten den aber auch am Ende nur starten durch ein krasses Crowdfunding, wo viele SpenderInnen uns 180.000 Euro quasi gegeben haben, damit wir diesen Umbau finanzieren. Und in dem Bus sind jetzt 3 voll ausgestattete Badezimmer.
3?
Genau, okay. 1 ist barrierefrei.
Krass, auch daran gedacht.
Alle Menschen den Zugang haben. Und da ist alles drin, da sind Duschen drin, Toiletten, Waschbecken, Spiegel, was es braucht, wir haben einen kompletten Badezimmerdurchgang und 12.000 Duschen sind inzwischen angegangen seit dem Dezember 2019. Das sind
12.000 Duschvorgänge dann sozusagen, seit Dezember 2019? Seit
knapp 2 Jahren, ja.
Das sind 700 Tage, ja, das heißt, du hast bestimmt...
Was zwischen das 20 und 40 am Tag.
Ja, ich habe auf jeden Fall gerade ein mieses Brain-Lag gehabt.
Es ist echt auf jeden Fall ein hoher Bedarf und man erkennt das. Und man merkt eben auch, wir haben ein Projekt, wo auch wir alle ein Herz mit reinstecken. Das ist wirklich Liebe und Leidenschaft, aber auch hohe Professionalität. Das ist die beste Kombination, finde ich, für ein Unternehmen, was man zusammen aufbaut. Und die Menschen spüren das. Die kommen dahin und die werden herzlich willkommen geheißen. Und das ist eben eine Kommunikation auf Augenhöhe. Man beschäftigt sich mit den Menschen. Das ist nicht Abfertigung und schreibt dich hier eine Warteliste ein und stell dich da an, sondern bei uns bekommt man einen Kaffee. Bei uns kann man bleiben. Wir haben alle ein Ohr. Wir sind dank ehrenamtlichen Menschen, die bei uns helfen, genügend Leute vor Ort, dass wir uns Zeit nehmen können. Und es ist weit mehr als nur eine Dusche. Und wir hatten in den 2 Jahren, und genau das hört man ja auch oft bei sozialen Projekten, die Leute kommen immer erstmal mit Angst. Da zündet doch irgendwann jemand den Bus an.
Wirklich?
Da liegt doch irgendwann jemand tot in der Kabine, weil er sich eine Überdosis gibt. In diesen 2 Jahren ist ein Klodeckel mal zerbrochen. Weißt du, es passiert nichts, weil wenn du den Menschen einen Ort gibst, der gut ist und der für die Menschen gut ist und wo sie sich wohlfühlen, dann haben Menschen kein Interesse, das irgendwie kaputt zu machen, sondern im Gegenteil, wir merken auch, dass wir ganz viele Menschen haben, die fest zu uns kommen, für die das ein wichtiger Teil ihrer Struktur ist. Und darüber hinaus aber ist, glaube ich, eben auch Waschen, Hilfe zur Selbsthilfe. Weil wenn du dich mal in einem Moment irgendwie wohlfühlst, dann kannst du für dich auch irgendwas machen und dich herausholen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor.
Ja.
Waschen ist Würde.
Ja.
Das ist unser Slogan.
Das ist dann wahrscheinlich so der Anstoß, den man dann sozusagen vielleicht auch manchmal braucht, ne? So, okay, jetzt bin ich hier gerade, weiß ich nicht, die beste Version meiner selbst, die ich gerade sein kann. Und das glaube ich schon, dass es dann ein komplett neues Lebensgefühl für den Augenblick mindestens sein kann, wo man dann vielleicht neue Hoffnung fasst. Und gerade, wenn du sagst, dass die Leute da verweilen können, Kaffee bekommen und dann ja auch von Leuten wie dir und deinen UnterstützerInnen dann ernst genommen werden, ein Ohr da ist, dann ja, kann ich schon verstehen, dass das auf einmal einem einen Ruck geben kann, ne, und einen irgendwie neu positionieren, ausrichten kann und neue Energie geben kann. Ich meine, also das ist natürlich nicht vergleichbar, aber vielleicht für unsere ZuhörerInnen dann irgendwie, die schon mal auf einem Festival waren, jetzt irgendwie 3-4 Tage Wacken oder so, ne, und du kommst wieder nach Hause und dann ins eigene Bad zu gehen oder dann irgendwie in die Dusche zu gehen, das ist wie aus dem Ei gepellt, so, ne, und ich würde sagen, so wäre das dann am ehesten vergleichbar, wenn man das überhaupt irgendwie vergleichen kann.
Ist richtig, und deswegen hat das Projekt auch gut funktioniert, weil von quasi Kleinkind bis älterer Mensch kann jeder das so schnell nachvollziehen, weil irgendwie hatte jeder schon mal dieses Gefühl von, oh, ich könnte das mal gebrauchen. Und darum kommt dieser Bezug sehr viel schneller und wird sehr besser, sehr viel schneller hergestellt. Und hilft uns aber auch nochmal über einen anderen Zweig auf das gesamte Thema Obdachlosigkeit zu gucken, weil die anderen Zugänge sind oft dann schwieriger, weil niemand kann sich minus 16 Grad Kälte groß vorstellen und da irgendwie einen Winter verbringen. Aber wenn man sagt, hey, überleg dir mal, wie ist das, wenn du dich nicht waschen kannst, dann haben die Leute eben diesen eigenen Bezug. Und das hilft uns auch nochmal dann über das Gesamte zu sprechen und dann da nochmal Denkanstöße zu
geben. Okay, sozusagen als Megafon dann, um das große Ganze oder auf das große Ganze aufmerksam zu machen, die Vielfalt der Herausforderungen, die Leute dann haben.
Auf jeden Fall. Und auch Gobanyo und der Duschbus, das ist einfach super wichtig. Auch das Hilfesystem. Man muss auch immer die Guten hinterfragen.
Wie meinst du das?
So, ne? Was bringt denn jetzt wirklich diese Dusche?
Hm.
Sie bringt ganz viel und es klingt super romantisch und ich erzähle das auch sehr gerne und ich glaube daran. Und wenn jetzt gerade Menschen auf der Straße keine Möglichkeit haben, dann brauchen wir auch jetzt eine Lösung, damit der Ist-Zustand sich verändert. Aber wir dürfen nicht, und das passiert, glaube ich, ganz oft, systemerhaltend werden. So, wir müssen verstehen, dass das System kaputt ist und wir eben eine Transformation brauchen.
Verstehe.
Und nicht noch 20 Gobanyo-Duschbusse.
Du meinst, du willst eigentlich gar nicht in dem Sinne expandieren oder sonst irgendwas, sondern du bist fast eher enttäuscht, dass es deinen Service geben muss. Verstehe ich das richtig?
100%. Und das ist aber in ganz vielen Bereichen so. Und wir müssen anfangen, uns abzuschaffen. Und da steckt natürlich auch ein riesiger Apparat dahinter und viele Arbeitsstellen und eben ein ganzes System eigentlich, das Hilfesystem, was ja eigentlich gut gemeint ist, muss man nochmal hinterfragen. Und für mich ist ganz klar, das Thema Obdachlosigkeit können wir beenden, und zwar indem wir Wohnraum schaffen. Und Housing First ist der Lösungsansatz, der bereits in vielen europäischen Ländern funktioniert, wo wirklich Obdachlosigkeit eigentlich nur noch ein selbstbestimmtes Lebenskonzept ist. Wenn ich mich entscheide, frei auf der Straße leben zu wollen, bitte, aber wenn nicht, dann kriegst du eine Unterkunft. Und das können wir hier hinkriegen. Das geht nicht darum, ob wir die Möglichkeiten haben. Es ist eine reine Willenssache.
Ja.
In Deutschland leben 50.000 Menschen auf der Straße. Das ist so viel wie in L.A. Das ist, die meisten Bundesliga-Stadien sind größer.
Ja.
Das ist kein echtes Problem.
Scheiße,
weißt du?
Stimmt, ja. Das Bundesliga-Stadion, das hat gerade die Relation geliefert. Shit, ja.
Und da müssen wir fragen, was wollen wir?
Ja.
Und die drei großen Themen unserer Zeit sind Klimawandel, soziale Gleichberechtigung und Demokratie. Man muss das Hand in Hand gehen lassen. Und da sind wir dann beim Thema soziale Gleichberechtigung. Und wie schaffen wir Voraussetzungen für alle und die gleichen Möglichkeiten und eine Wohnung oder ein Dach über dem Kopf gehört da mit rein.
Das fand ich jetzt bei den Wahlen, hat mich das so hart getriggert, dieses Thema. Die Grünen hatten ja einiges in ihrem Wahlprogramm drin, ne, von wegen Wohnungsbaubegrenzung und du darfst irgendwie keine Einfamilienhäuser mehr bauen und keine Ahnung was, ne, super viel irgendwie drüber diskutiert worden. Und die Liberalen, sage ich mal, ne, die eher wirtschaftsnahen Parteien wie CDU, FDP und so, die haben gesagt, ja, aber wir dürfen den Wohnungsmarkt dann nicht irgendwie verändern oder jetzt irgendwie Vonovia verstaatlichen oder keine Ahnung was, weil dann nicht mehr Wohnungen gebaut werden. So. Und da denke ich, da habe ich mir gedacht, Digga, was für ein abgefuckter Bullshit ist das, weil wenn euer System, so wie es jetzt funktioniert, funktioniert in Anführungsstrichen, hat über die letzten Jahre, dann hätten wir ja diesen Wohnungsmangel angeblich nicht, weil die Gewinne dann dazu eingesetzt werden, neue Wohnungen zu bauen, ne? Und dann halt diese ja wirklich lächerlichen, von der Anzahl her 50.000 Menschen irgendwo untergebracht werden können müssten. Wie viele, excuse my French again, fucking Wohnungsgesellschaften und Fonds gibt es, die Milliarden umsetzen? Warum fließt das Geld dann halt nicht irgendwie zurück, so wenn wir doch ein soziales System sind am Ende des Tages? Das hat mich mega abgefuckt, Mann.
Safe, aber weil wir am Ende des Tages kein soziales System, sondern ein kapitalistisches System sind. Und dass es sich eben genau darum dreht. Lustigerweise hat aber die Vovonia mir neulich geschrieben.
Nein, wirklich.
Das sind ja so Schritte, wo man dann auch merkt, es gibt Möglichkeiten. Und die haben jetzt angefragt, die haben gesagt, sagen Sie uns, was wir tun können und wie können wir zusammenarbeiten. Ich habe mich noch nicht bei denen gemeldet, ich mache das aber mit der Zeit. Und ich glaube auch, dass man eben, ja, es ist schwierig, aber man kann Veränderung voranbringen. Und gerade dann, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, intern mitzuwirken und von innen heraus Neues auszuprobieren, dann will ich gar nicht so der Kritiker sein und immer sagen, ihr labert nur, sondern ich will lieber mich dazusetzen und dann gucken, wie wir zusammen,
wie man ins Tun kommt,
was gemeinsam schaffen können, richtig. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, sonst brauchen wir natürlich von der Politik bessere Entscheidungen, die auch wieder weg vom Lobbyismus hin zu dem, was eigentlich die BürgerInnen möchten. Mhm. Wenn man einfach mal so sich ein paar Studien auch durchliest, ist das so krass. Wir hatten, glaube ich, seit den 60er Jahren 2000 Bürger, wie heißen diese, wo man dann auf der Straße Unterschriften einsammelt.
Ach so, ja.
Bürgerbeteiligung.
Weißt du das, Jan?
Das wissen bestimmt ein paar ZuhörerInnen. ich glaube, jeder weiß,
Bürgerbegehren was oder so, keine Ahnung, ja, aber ja.
Und von diesen, also auf jeden Fall kommt es von Menschen aus unserer Gesellschaft, die sagen, ja, das möchte ich verändern. Und dafür habe ich auch eine Menge Menschen zusammengesammelt, um diese Forderungen zu stellen. Und von diesen Anträgen sind 90% ins Leere verschwunden. Also das heißt, die Politik ist nicht daran irgendwie oder macht weniger wirklich für die Menschen, für die sie es tun sollen, und einfach mehr für die Menschen, die krassen Lobbyismus betreiben. Und auch da müssen wir eben Strukturveränderungen
vollziehen. Und hin zum Stakeholder-Value, weg vom Shareholder-Value, wie du gerade gesagt hast.
So, das Krasse ist ja, dass sich dieser Kapitalismus auf alle Lebensbereiche gezogen hat und wir das so für selbstverständlich nehmen. Dass Gesundheit privatisiert wird und Profit, so.
Ja, ja,
wie kann das sein, dass safe. Wir uns daran so gewöhnt haben?
Ja.
Und jetzt ist einfach die Zeit, mal wieder rauszugehen aus dieser Box, sich das quasi von woanders mal drauf zu blicken, und dann erkennt man ganz schnell so, ey, das ist nicht richtig.
Ja, es gibt hier bessere Lösungen sozusagen, und das ist ja irgendwie auch, weiß ich nicht, Zeitbombe ist jetzt irgendwie ein martialischer Begriff, aber die Probleme werden im Endeffekt aufgeschoben, werden noch größer, und ich finde es jetzt mittlerweile auch schon mega abgedroschene Phrase, aber sie ist einfach so derbe wahr und hat sich während der Pandemie auch noch weiter bewahrheitet. Die Schere zwischen Arm und Reich und die Leute, die hinten überfallen, es wird in meiner Wahrnehmung gefühlt immer größer.
Ja, 26 Menschen haben 50% des weltweiten Vermögens.
Mhm.
Na, das sind so Sachen, die können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Und natürlich ist auch unser Wirtschaftssystem so gebaut, dass im Moment immer nur weniger, immer weniger globale Konzerne und immer weniger Menschen sich ein großes Stück vom Kuchen rausziehen.
Ja.
Aber damit halt alles andere in den Arsch gehen lassen, so unsere Lebensgrundlage zerstören. Ja. So von dem Kuchen ist halt einfach nur noch ein Stück über.
Ja.
Und wir müssen jetzt gucken, wie wir den eigentlich auch gerecht verteilen. Und ne, der Blick ist immer bei einem selber, aber auch das müssen wir als WeltbürgerInnen verstehen. Wir müssen das global denken. Und das sind natürlich ganz krasse, komplexe Herausforderungen, aber nach wie vor bin ich auch positiv gestimmt und glaube, dass da die Ideen da sind und dass wir jetzt einfach diesen Umbruch brauchen. Und auch da, ich sag das immer wieder, ich glaube, die Menschen so zwischen 15 und 30, das ist die Zeit, in der du die meiste Energie hast, aktiv ja. sein kannst, für deine Ideale einstehst. Und wir brauchen jetzt auch ein bisschen so radikalere Ansätze, um ja. das ins Bewusstsein zu rufen.
Bin ich bei dir, bin ich 100% bei dir, ja. Es ist ein Thema, was mich auch krass umtreibt. Ich habe dazu neulich eine irgendwie so ein Comic fast, würde ich sagen, gesehen, wo so ein Tisch war, der immer weiter gedeckt wurde. Und die Theorie ist ja, je mehr wir halt einfach auf den Tisch packen, desto mehr fällt natürlich auch runter. So, aber irgendwie fällt er nicht gefühlt mehr runter, sondern der Tisch wird dann irgendwie umzäunt, dass das Essen halt irgendwie alles auf dem Tisch bleibt und am Ende des Tages fallen halt ja maximal irgendwie Krümel runter. Und ich finde, das hat sich über die Zeit, wo ich sag mal, ein Verständnis von Wirtschaft aufgebaut habe, hat sich das nur noch weiter verschärft. Ja, ich will jetzt nicht verschlimmert sagen, weil ist negativ konnotiert, aber es hat sich auf jeden Fall verschärft. Safe.
Ja, und dann sind da die Menschen, diese Superreichen, die sagen, oder wir gucken dann auch diese Diskussion an und dann heißt es, wir brauchen diese UnternehmerInnen, weil die den Wohlstand leisten und Arbeitsplätze schaffen und das ist Sicherung für alle.
Ja.
Aber am Ende des Tages, so, ich kenne Dirk Rossmann.
Ja.
So, und ich würde sogar sagen, wir sind heute sowas wie Freunde, obwohl wir komplett unterschiedlich sind und auch komplett unterschiedliche Ansichten haben. Also unser letzter Streit war, er hat gesagt, Friedrich Merz ist die einzige Hoffnung für unser Land. Also schon da. Und ich sitze bei ihm, er hat mich eingeladen nach Hannover in sein Haus und dann gucken wir so ein bisschen durch die Gegend und dann sagt er, hey, weißt du, ich spiele gern Tennis so und hier ist nichts im Land so. Ich habe hier für 4 Millionen mir diese Tennishalle hingebaut. Ja, dann
kann man machen. Kann man machen.
Der hat Milliarden auf dem Konto und zwar nicht für sein Unternehmen, sondern auf seinem eigenen. Das ist totes Kapital. Ja. Wirtschaft heißt Kreislauf. Das heißt, es soll immer wieder
zurückwandern. Es muss investiert werden, ja.
Das ist aber auch in der Realität, stimmt es ja einfach nicht. Diese Menschen sitzen auf ihrem Vermögen und der muss einfach seine Milliarden abdrücken.
Ja.
So, das ist einfach ganz klar. Wir haben diese Menschen, die superreich sind und die müssen einen Teil ihres Reichtums einfach teilen.
Ja.
So, und da müssen wir irgendwie auch eine Lösung finden. Und ich finde so ein Sozialfonds zum Beispiel super spannend. Ne? Man kann sagen, so alle Superreichen investieren in diesen Fonds und der wird aber dann nachhaltig gewirtschaftet und da kommen dann nur Finanzprodukte rein, die irgendwie auch zukunftsstabil sein können. Ja. Und damit kurbelst du ja auch dann schon wieder was an.
Total.
Also man kann ja auch so denken wie ein Unternehmer, aber man muss eben die Prioritäten versetzen.
Und ja.
Da würde ich mir dann auch wieder das wünschen, noch mehr von diesen Menschen zu überzeugen. Und deswegen bleibe ich bei Dirk auch auf jeden Fall dran.
Sehr gut, ich hoffe, er hört das. Du hast gerade schon angeschnitten, dass es andere Länder besser machen. Hast du da irgendwie 2, 3 Beispiele, wo du sagst, ja, Mann, das würde ich mir hier in Deutschland auch wünschen. Welches andere Land? Ich schätze mal, es ist wahrscheinlich irgendwo in der EU. Aber welches andere Land ist da deiner Meinung nach vorbildlich? Ich könnte mir vorstellen, dass du da auf jeden Fall schon sehr weit über den Tellerrand hinausgeschaut hast, weil du eben das Thema sehr authentisch an deiner eigenen Haut miterlebt hast.
Ja, es sind auf jeden Fall die skandinavischen Länder, die Vorbild sind und die sowohl im Sozialen irgendwie Vorreiter sind, auch für so neue Modelle wie das Housing First Projekt. In anderen skandinavischen Ländern wird das bedingungslose Grundeinkommen ausprobiert, was für mich eigentlich eine ganz simple auch Lösung ist für hier. So, das ist einer der Dinge, die wir machen müssen. Am Ende ist das Problem Geld. Also geben wir den Menschen Geld und dann kriegen wir schon das Richtige bei rum. Und das gefällt mir schon sehr gut. Und da, glaube ich, können wir eben auch die ganzen empirischen Studien und das, was da irgendwie begleitet wurde und dokumentiert, gut aufnehmen und adaptieren. Und da müssen wir einfach, glaube ich, noch mehr in den Austausch gehen und gucken, was da passiert. Und ja, da würde ich immer, wer so Interesse hat an interessanten, spannenden Zukunftsmodellen, der kann immer mal so Richtung Finnland, Dänemark, Norwegen. Da sind spannende Innovationen dabei.
Verstehe. Du hast gesagt, und da resoniere ich auch zu 100% mit, dass das Thema Nachhaltigkeit und soziales Unternehmertum, ja, dass es nicht irgendwie im Widerspruch zu unserem System steht, sondern vielleicht sogar unser System, da jetzt diesen Wandel durchmacht, eher zu diesem Thema Stakeholder Value. Mich interessiert, wie ihr euch da als gemeinnützige GmbH ausstellt und finanziert. Du hast gesagt, der initiale Push kam durch ein Crowdfunding zustande. Ich denke auch, das werden eher Leute aus der Mitte der Gesellschaft gewesen sein, die da Geld reingesteckt haben. Oder kannst du sagen, was das höchste Ticket war?
Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass wir 3000 EinzelspenderInnen hatten. Also wirklich.
3000 auf 180.000. sind dann 60 im Schnitt, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja, spricht für meine Theorie, aber stellt ihr euch langfristig finanziell auf? Das ist hier gesagt, ne? Das muss irgendwie nachhaltig sein. Das darf jetzt nicht einmal nur so ein Pop sein und danach fällt das Thema wieder runter. Dafür ist es zu wichtig, waschen es würde. Wie stellt ihr euch da auf? Wie stellst du dir das vor in Zukunft?
Na, auf jeden Fall auch mit einem Produkt. Also wir sind ja auch Fans von unseren Freundinnen von Viva Con Agua und die machen Brunnen und Wasser.
Mhm.
Super einfach nachvollziehbar und Gobanjo sollte Duschbusse haben und Duschgel eben vertreiben. So, das ist natürlich auch ein sehr naher Gedanke und wir haben eben jetzt auch schon dieses Duschgel bei Edeka und Butni.
Und wie heißt das?
The Right to Shower.
The Right to Shower.
Richtig. Und wenn man
warum noch nicht bei Rossmann?
Das lassen wir noch listen. Nee, wir schauen jetzt erstmal da, wie das funktioniert hier auch im Norden. Das gibt's gerade auch nur in Hamburg irgendwie so und im nördlichen Raum. Da schauen wir gerade, aber genau das ist das Modell, wie wir uns dann auch wieder refinanzieren, unsere Betriebspersonalkosten bezahlen können.
Geiles Konzept, Mann.
Und ja, gleichzeitig können wir alle davon auch leben und unseren Lebensunterhalt bezahlen und deswegen das eine steht dem anderen überhaupt nicht im Weg, so ist es nur, dass wir einen anderen Fokus haben.
Verstehe. Es ist ein geiler Twist und ich merke da die Inspiration auch von Viva Con Agua. Wir hatten gerade Mitra Kasai hier, die hat auch Viva Con Agua erwähnt. Wir hatten selber auch Caro schon hier, Caro Stiedemann von Viva Con Agua. Das ist echt ist schon ein krasses Konzept, ne? Total inspirierend, ja, offensichtlich so. Finde ich ein guter Twist. Wird das immer nur Duschgel bleiben oder ist da auch irgendwann mit Expansion zu rechnen?
Das kann man gucken. So, da gibt's ja ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht gibt's auch dann die lässige Gobanjo Bade Sommerkollektion und nice. Wir gehen im Modebereich. Aber egal wie, also selbst wenn wir, also ob wir, und ich glaube einfach ganz fest daran, dass, also wenn wir Klamotte machen, dann nur Secondhand, die wir recyceln. Und wenn wir ein Duschgel machen, dann auch das, was wir dann wieder als Unternehmen und aus der Sichtweise betrachten müssen, ist diesen gesamten Prozess eben neu zu betrachten und wirklich zu verstehen, was die Wertschöpfungskette bedeutet und dass die von dem ersten Moment, wo sonst wo auf der Welt jemand beginnt, an diesem Duschgel zu arbeiten, bis fertig zum Fließband, zum Endverbraucher, muss das nachhaltig sein, das muss transparent sein und alle in dieser Kette müssen faire Löhne bekommen und unter guten Arbeitsbedingungen irgendwie ihre Arbeit machen können. Und das ist eine Verantwortung, die im Grunde jedes Unternehmen hat. Und es ist so weird, dass wir als Sozialunternehmen darauf Acht geben und dann aber irgendwie andere Konzerne einfach, ne, das Gegenteil tun, yeah, und yeah, dann irgendwelche Subunternehmen anstellen, die dann zwischen den verschiedenen Stationen einfach das abfedert, dass man die Verantwortung dann auf die Leute schieben kann, wenn irgendwo was schief geht und in Indonesien eine Halle explodiert und dann man sagt, ja, das, dafür sind wir doch nicht zuständig, wie die Halle vor Ort ist. Das macht unser Partner, der sich da eigentlich kümmert, der ist verantwortlich dafür.
Ja.
Und nein, das liegt im eigenen Bereich und auch da, wenn wir was tun, dann ist das ganzheitlich durchdacht.
Gutes Konzept, Mann. Du bist auch jetzt noch nebenbei Lehrer?
Nee, ich hatte mal ein kurzes Intermezzo, das habe ich nur ganz, ganz kurz gemacht, halbes Jahr, richtig verrückt, weil Grone so ein Jobcenter-Maßnahme, wo ich selbst mal als Jugendlicher drinnen gesteckt habe, genau auf demselben Flur. Also ich habe dann angefangen, meinen Hauptschulabschluss zu machen, habe es auch da nicht geschafft, wie auch immer man das machen kann. Und diese Maßnahme gibt's bis heute, da können einfach Menschen, die nicht mehr zur Schule so richtig gehen können oder da keinen Zugang mehr haben, in dieser Maßnahme ihren Abschluss machen. Und auf einmal habe ich Mathe und Englisch unterrichtet und stand im Lehrerzimmer und habe Unterrichtsmaterial kopiert. Und das war so ein halbes Jahr, nachdem ich von der Straße kam.
Krass. Richtig. Bild für die Götter.
Aber auch da, so die SchülerInnen kamen und haben gesagt, das motiviert uns, das spornt uns an und ich möchte jetzt nicht nur meinen Hauptschulabschluss machen, sondern auch mein Abitur, so, weil du hast es geschafft. Also genau dieses, wenn man irgendwie selber mal was erfahren hat, dann kann man das gut vermitteln und andere irgendwie inspirieren, dann für sich selber da was mitzunehmen, um die eigenen Wege nochmal neu zu gestalten.
Was hast du da in diesem kurzen Intermezzo vermittelt, wie man irgendwie auf sich Acht gibt, wie man einen Turn hinbekommen kann? Hast du den Begriff Stakeholder Value vermittelt? So, was hast du da versucht mitzugeben?
Also ehrlich, das war Unterricht. Das heißt, ich habe auch meinen Schulstoff gehabt.
Klar.
So, und aber ich glaube einfach, dass man Bildung und Wissen irgendwie kombinieren kann und im besten Fall bekommst du die jungen Menschen, indem du Bezüge herstellst. Also es bringt nichts, irgendwie eine Matheaufgabe an die Tafel zu schreiben mit Produkten, die man nicht kennt oder Begriffen, die nichts mit der eigenen Lebensrealität zu tun haben, sondern ich guck, wer ist in meiner Klasse, was konsumieren die zum Beispiel, wo haben die irgendwie Merkmale, die sie aus ihrem Alltag kennen, und schon wird das so viel näher und auf einmal scheint es für die logisch und auf einmal scheint es auch für die wichtig, weil sie merken, das betrifft mein Leben. Ich brauche das und ich kann da sogar einen Nutzen von ziehen.
Ja.
Und dieser simple Ansatz, also wie gesagt, wir müssen die Sachen immer gar nicht so komplett verändern, sondern es reicht manchmal echt nur so an so einen kleinen Stellen zu drehen und schon hast du ein ganz anderes Ergebnis.
Ja, alright. Dominik, das war eine mega krasse Episode. Ich hoffe, ich habe keine komplett bescheuerten Fragen gestellt. Ich hatte glücklicherweise selten bisher Bezug irgendwie zu dem Thema. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du es so authentisch und nahbar geschildert hast. Ich finde das Konzept mega geil, was ihr auf die Beine gestellt habt. Auch jetzt mit dem Showergel. Ich werde auf jeden Fall darauf achten, dass ich das nächste Mal kaufe. Safe, hands down. Und zum Abschluss noch die Frage, wie kann man euch und eure Arbeit unterstützen?
Ja, einfach vorbeischauen, gobanjo.org oder auf den klassischen sozialen Medien einfach unsere Arbeit verfolgen. Da kriegt man immer mit, wie man uns unterstützen kann, wer in Hamburg ist. Wir suchen immer gerne Menschen, die auch beim Bus helfen möchten. So, da kann man sich einfach bei uns melden. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Aber uns geht's halt auch wirklich gut gerade. Das heißt, wer Geld über hat, der kann auch gerne nochmal irgendwo anders gucken, weil für uns ist das wichtig, nicht das ganze Geld einzusammeln und dann sind da kleinere Initiativen oder Vereine, die super strugglen und irgendwie ihre Kosten nicht decken können. Deswegen, wenn ihr Geld spenden möchtet, dann schaut gerne mal, was es sonst noch für ähnliche coole Aktionen und Projekte gibt. Und Zeit spenden, aber jederzeit gerne, kommt vorbei am Bus, ist eine richtig gute Sache.
Richtig gutes Schlusswort, Mann. Dominik, vielen, vielen Dank. Dein Buch heißt Palmen aus Stahl.
Richtig.
Marketing-Move. Auf jeden Fall auch nochmal auschecken. Ja, und dann danke ich dir, dass du hier heute vorbeigekommen bist, um über das Thema zu sprechen. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.
Hey, vielen Dank für dich auch.
Danke, Mann. Ciao, ciao.